In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only Free FM.
Heute ist Dr. Nicola Wenge, Geschäftsführerin und wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationszentrums Obere Kuhberg, zu Gast bei mir in der Sendung. Für alle, die noch nicht wissen, was das DZOK ist, dabei handelt es sich um einen Erinnerungs-, Lern- und Bildungsort über die Zeit des Nationalsozialismus in Ulm, aber auch in ganz Baden-Württemberg. Dazu gehört zum einen die KZ-Gedenkstätte im Fort Oberer Kuhberg, aber eben auch Archiv und Bibliothek des Dokumentationszentrums in der Innenstadt. Und ihr Ziel ist es ja, Historie mit Gegenwart zu verknüpfen. Und jetzt würde mich interessieren, wie genau machen Sie das und wie sieht denn die Arbeit aus im DZOK?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Und Sie haben das ja gerade schon gesagt, wir haben zwei Säulen unserer Arbeit. Am Fort Oberer Kuhberg war von 33 bis 35 ein frühes Konzentrationslager zur Verfolgung politischer Gegner der Nazis eingerichtet. Und da geht es natürlich in erster Linie mal darum zu erklären am historischen Ort, am Zeitzeugnis, wo auch räumliche Spuren aus der Nazi-Zeit noch sind, was ist da eigentlich passiert? Wie konnte das eigentlich gehen, dass nur wenige Wochen nachdem Hitler an die Macht gekommen ist, schon in ganz Deutschland solche rechtsfreien Räume entstanden sind? Da geht es halt um Fragen der Demokratiezerstörung und der Diktaturerrichtung. Und dann sind das natürlich ganz grundlegende Fragen, wo wir dann auch Bezüge herstellen und fragen, wie sieht's denn heute mit unserer Demokratie aus? Wo sind da vielleicht auch Grenzen oder wo ist es erforderlich, sich einzusetzen, wenn Demokratie gefährdet ist? Und ganz aktuell, zum Beispiel diese Woche, jetzt vom 21. bis zum 25. haben wir ein Jugendkunstcamp in der Gedenkstätte mit Kon-Tiki, mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die mit Schülerinnen genau diese Frage am historischen Ort bearbeiten.
Ja, das klingt ja super interessant. Jetzt würde mich vor allem interessieren, gerade in den letzten zwei Jahren haben ja super viele Menschen diesen sehr gewagten Vergleich zwischen dem politischen Umgang mit der Pandemie und jetzt auch der NS-Zeit gezogen. Also, dass man sagt, wenn man sich nicht impfen lässt zum Beispiel, dann kann man sich auch gleich den bekannten Judenstern aufnähen lassen und so weiter. Was sagen Sie dazu? Fehlt es da an Aufklärung? Und ist das vielleicht auch wieder ein Zeichen dafür, wie wichtig Ihre Arbeit ist?
Ja, also das ist eine extrem wichtige Sache, weil ja im Grunde da die heutige Situation, eine Pandemie, wo Gesundheit von Menschen wirklich gefährdet ist und eine rechtsstaatliche Politik, die ja auch immer wieder von Gerichten zum Beispiel beurteilt wird, auch zurückgenommen wird, das ist ja ein Prozess sozusagen, gleichgesetzt wird mit dem Ausnahmezustand der Nazizeit. Und das ist im Grunde zweierlei. Das ist einmal eine totale Verharmlosung dessen, was im Nationalsozialismus passiert ist. Wenn sich zum Beispiel heute Leute einen Judenstern irgendwie auf die Brust kleben mit der Überschrift ungeimpft und sich damit gleichsetzen mit den Holocaust-Opfern, ist das ja eine totale Verharmlosung. Mhm. Aber es ist eben auch gleichzeitig ein totales politisches Kampfmittel gegen die Situation und gegen die Demokratie heute. Und da ist es ganz wichtig, dass Gedenkstätten wie wir, aber auch ganz viele andere in der Gesellschaft, das können wir nicht alleine machen, sagen, das geht so nicht.
Wenn wir da auch gleich bei der Pandemie bleiben, wie hat sich die Pandemie denn auch auf das DZOK ausgewirkt?
Also wir hatten natürlich erstmal, wie alle anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, mit ganz, ganz schweren Bedingungen zu kämpfen. Also wir mussten den Ort schließen. Mhm. Und zwar ja auch anderthalb Jahre mit kurzen Unterbrechungen, erst ab Juni diesen Jahres ist jetzt also wieder möglich, dass zum Beispiel auch Schulklassen kommen. Und das ist natürlich für eine Einrichtung, die von dem Ort lebt und von der direkten persönlichen Begegnung extrem schwierig. Mhm. Wir haben aber jetzt dann auch ganz schnell gesagt, okay, das müssen wir jetzt einfach als Herausforderung annehmen. Weil wir können jetzt nicht einfach mal auf Tauchstation gehen. Gerade in so Zeiten, in Krisenzeiten ist historische Aufklärungsarbeit, das hatten wir ja gerade besprochen, extrem wichtig.
Genau.
Und deswegen haben wir unsere digitalen Angebote. Wir standen da vielleicht auch noch, sagen wir mal, wir hatten da noch Entwicklungspotenzial. Und das haben wir massiv forciert. Also wir sind in den sozialen Kanälen viel mehr unterwegs gewesen als vorher, auch auf Instagram, YouTube. Wir haben digitale Lern- und Bildungsangebote entwickelt, zum Beispiel auch eine interaktive Learning-App. Wir haben eine Sonderausstellung, die wir eigentlich vor Ort zeigen wollten, online gestellt. Das war halt ein totaler Lernprozess, bei dem wir auch am Anfang vielleicht nicht alles richtig gemacht haben, aber Schritt für Schritt gemerkt haben, okay, so können wir auch die Bildungsarbeit, so können wir auch die Information weitertragen, und das wollen wir jetzt auch nicht alles zurückschrauben. Wir wollen da weitergehen, aber wir freuen uns natürlich extrem, dass wir auch jetzt wieder Gruppen, Einzelbesucherinnen, Besucher auch wirklich vor Ort begrüßen können und dass wir eben auch wieder viele Veranstaltungen machen können.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie eine Online-Ausstellung dann angeboten haben und eben auch viele andere Möglichkeiten, eben das weiterzuführen, Ihre Arbeit. Wie war denn so die Resonanz auf diese Angebote, gerade zum Beispiel bei dieser Online-Ausstellung, wenn Sie gerade schon sagen, Sie wollen das weiterführen auf jeden Fall?
Also wir haben das mal für 2020 auch uns die Reichweite der digitalen Angebote angeguckt, und wir hatten da 21 Angebote entwickelt, eben von diesem großen Format der Ausstellung, wo wir auch die Begleitveranstaltungen über den YouTube-Kanal eben eingestellt hatten, bis hin zu kleineren Videoclips oder auch einfach Posts zu bestimmten Inhalten. Und diese 21 Angebote, da hatten wir eine Reichweite von 30.000 Nutzern. Ich fand das, ehrlich gesagt, ziemlich beachtlich. Ich habe jetzt nicht so viele Vergleichszahlen, aber ja, ich war davon beeindruckt, sage ich jetzt mal. Und zum Beispiel haben wir 900 Follower auf Instagram, und die sind unter 30. Ich finde das wirklich ganz wichtig und gut.
Ja, auf jeden Fall. Wie sind dann die Zahlen, wenn ich fragen darf, wenn das jetzt vor Ort stattfindet, präsent?
Also kann man das vergleichen? Da haben wir in einem normalen Jahr, das letzte Mal, was wir zählen konnten, war ja 2019, zum Beispiel 400 pädagogische Angebote im Jahr. Also das ist natürlich nochmal deutlich mehr. Aber man kann das jetzt auch wirklich überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Ich glaube schon, für so einen nachhaltigen Lernprozess, für das, was im Kopf übrig bleibt und auch, was man irgendwie mal mitnimmt, wenn man so einen historischen Ort gesehen hat. Das ist so viel nachhaltiger. Ich glaube, das Digitale ist was ganz anderes, hat eine ganz eigene Qualität. Damit können wir eben auch Menschen erreichen, die jetzt zum Beispiel vielleicht körperlich eingeschränkt sind und gar nicht die Möglichkeiten haben, in diese unterirdischen Wachgänge zum Beispiel zu gehen. Da ist es eine tolle Bereicherung. Ich würde das eine gegen das andere nicht ausspielen.
Ja. Aber in Kombination kann es auf jeden Fall ein tolles Mittel sein, ne?
Ja.
Genau. Aktuell kann man bei Ihnen ja jetzt auch neben der Dauerausstellung in der KZ-Gedenkstätte auch die Sonderausstellung, man wird ja wohl noch sagen dürfen, besuchen. Und da soll es ja vor allem um Demokratie und menschenverachtende Schlüsselbegriffe aus der Geschichte und der Gegenwart gehen. Haben Sie da mal so ein Beispiel für?
Ja, wir haben zum Beispiel jetzt zur Kulturnacht eine Veranstaltung mit SWP-Journalistin gemacht. Da ging es um den Begriff Lügenpresse, der sowohl ein Kampfmittel der Nazis in der ersten deutschen Demokratie war, aber ja auch Anfang vielleicht bei den Pegida-Demos, aber auch jetzt bei den Corona-Leugnern ja ein totales Schlagwort ist und auch
definitiv
sich oft mit Gewalt gegen Journalisten auch eben verbindet. Das ist so ein Begriff, den wir da drin haben. Und dann haben wir immer so eine Gegenüberstellung, wie es damals benutzt wurde, wie es heute benutzt wurde. Ist ja nicht 1:1 gleich, gibt ja auch Unterschiede, aber es gibt eben auch Kontinuitäten. Und vor allen Dingen haben wir dann Interventionsmöglichkeiten. Was kann ich denn selbst gegen so eine Sprache tun? Wie kann ich aktiv werden? Und das ist eigentlich ein Diskussionsangebot. Und das war auch was in Corona-Zeiten. Wir haben da auch eine Wanderausstellung. Die gibt es nicht nur in der Gedenkstätte, sondern die konnte dann auch noch in die Schulen rein, als sie nicht mehr zu uns konnten, die Schulen. Und wir haben auch digitale Workshops zur Ausstellung und auch eine pädagogische Handreichung, wo wir uns nicht nur auf die Schlüsselbegriffe konzentrieren in der Ausstellung, sondern dahinter gibt es ja sozusagen so strukturelle Denkmuster, wie zum Beispiel Antisemitismus oder Antiziganismus oder Rassismus. Und das haben wir eben auch Materialien dazu erarbeitet, zu Geschichte und Gegenwart und immer mit ganz vielen lokalen und regionalen Beispielen, denn das ist ja unser Bezug.
Genau. Denken Sie aber auch, dass die Sprache früher verachtender war als heute? Also sind wir jetzt auf einem guten Weg oder ist eher das Gegenteil der Fall?
Ist ja ziemlich komplex, würde ich sagen. Also auf der einen Seite beobachte ich schon, dass nach dieser Verrohung von Sprache durch die Nazis es über einige Jahrzehnte so eine Art Sanktionierung von Begriffen gab, die einfach nicht salonfähig waren. Also wie Volksgemeinschaft. Mhm. Das haben vielleicht noch Altnazis unbenommen gesagt oder ältere Leute, die sozialisiert waren, aber das wurde einfach nicht mehr gebraucht. Ja. Und da gibt es schon die Tendenz, dass Sprache jetzt zum Teil auch von Rechtspopulisten oder so extra geschürt, auch wieder so salonfähig und normalisiert werden soll. Das beobachte ich. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Bewegung, dass viele Menschen viel sensibler sind, was Sprache angeht. Dass sie auch zum Beispiel gerade, was Antirassismus, Dekolonialismus und so angeht, dass da ja auch sehr strenge Standards gesetzt werden und dass es jetzt ja auch große Auseinandersetzungen darum gibt, wie sensibel soll ich mit Sprache sein? Stichwort Cancel Culture oder Stichwort auch Streitkultur. Das ist, glaube ich, gerade ein ganz wichtiger Aushandlungsprozess.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Und die Ausstellung ist ja dann vermutlich auch Teil Ihres Projekts Language Matters. Und zuletzt lag Ihr Fokus ja noch auf diesen Euthanasie-Morden. Wie kommen Sie eigentlich immer zu Ihren Projektthemen?
Also tatsächlich geht es uns ganz stark darum zu sagen, Erinnerungskultur ist nicht starr. Erinnerungskultur lebt immer auch von den Fragen, die uns heute bewegen. Und es gibt einfach noch viele Aspekte im Nationalsozialismus, die eben noch nicht erforscht sind oder erforscht waren. Und dann gucken wir, was sind interessante Fragen? Wo können wir in diese Forschung reingehen? Und zum Beispiel war es so, jetzt, weil Sie das genannt haben mit den Euthanasie-Morden, da war es so, es gab in Ulm keinerlei Forschung dazu, was eigentlich mit den kranken und behinderten Menschen im Nationalsozialismus passiert ist. Wir wissen heute, über 180 Menschen sind da ermordet worden. Und die kannte aber keiner, diese Menschen. Ja. Und wenn man Geschichte nicht konkret erzählen kann, dann fallen solche Schicksale auch oft hinten runter. Und deswegen haben wir dann gesagt, das ist ein wichtiges Thema, da gehen wir rein mit der Forschung, mit Unterstützung der Stadt Ulm und mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Und jetzt gibt's ja auch ein Erinnerungszeichen am Landgericht. Wer jetzt nicht in die Gedenkstätte kommen will, trotzdem herzliche Einladung. Wer aber mal dieses Erinnerungszeichen angucken möchte, das steht am Landgericht, da kann man sich informieren. Es gibt ein Gedenkbuch und es gibt aber auch jetzt am 28. September wieder eine Stolpersteinverlegung in Ulm. Genau. Da wird auch der Opfer der Euthanasiemorde, aber auch der jüdischen Opfer gedacht.
Genau. Und dieses Erinnerungszeichen ist aber speziell eben zu diesen Euthanasiemorden, oder?
Genau. Für die Opfer von Zwangssterilisation, das war schon ab 34, und für die Euthanasiemorde, die dann eben ab 40, 41 begonnen haben.
Okay. Fand es dann eigentlich auch im KZ dann oben statt?
Sowas? Nein, das KZ wurde schon 35 geschlossen und es gab für diese Euthanasiemorde eigene Tötungsanstalten. Hier für Württemberg war das Grafeneck vor allen Dingen.
Okay, genau. 2010 gab es ja jetzt noch ungefähr eine 500.000 jüdische Holocaust-Überlebende, die eben noch gelebt haben. Und nach und nach ist es ja jetzt aber so, dass die Menschen einfach altersbedingt natürlich versterben. Wie ist das jetzt für Ihre Arbeit, wenn jetzt auch immer mehr Augenzeugen einfach verschwinden und auch Betroffene? Wie verändert das die Arbeit?
Ja, das verändert das in vielerlei Hinsicht. Zum einen haben wir noch Projekte. Ich plane zum Beispiel gerade ein Filmprojekt mit der 100-jährigen Ann Dortzbach, die von Ulm aus in die USA emigriert ist. Mhm. Aber das sind natürlich ganz große Ausnahmen. Ja. Es verändert es in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wenn die Menschen nicht mehr sprechen, dann ist es die Aufgabe der Gedenkstätten einerseits, die Erinnerung an die Menschen wachzuhalten, auch medial zum Beispiel. Aber dann werden auch die Orte, die von den Verbrechen zeugen, immer wichtiger. Also die Gedenkstätten als Kontaktzonen in die Vergangenheit. Bis jetzt haben Menschen diesen Kontakt hergestellt. Jetzt werden es die Orte, die immer wichtiger sind. Und die Mitarbeiter, die dann eben auch diese Rolle von Kontaktvermittlung sozusagen übernehmen. Aber wir merken auch im politischen Raum, wenn dieses moralische Gewicht der Zeitzeugen, die dabei waren und die solche Geschichts Verfälschungen, wie es die Corona-Gegner machen, wenn die nicht mehr von solchen Zeitzeugen zurückgewiesen werden können, dann entsteht so eine moralische Lücke. Und auch da sind die Gedenkstätten gefragt.
Okay, genau. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, am Samstag findet ja diese finale Ausstellung des Demokratie-Kunstcamps statt. Das haben Sie ja gemeinsam, eben haben Sie ja eh erwähnt, mit Contiki auf die Beine gestellt. Jetzt würde mich interessieren, was steht denn sonst in Zukunft noch alles an Veranstaltungen?
Das ist eine schöne Frage. Wir haben nämlich wirklich ein ganz vielfältiges Programm. Wer sich das nicht merken kann, gerne auch auf unsere Website kommen, www.dzok-ulm.de. Aber ich will mal ein paar Schlaglichter setzen. Also wir haben außer der Stolpersteinverlegung am 24. September, noch eine große wichtige Sache am Montag, den 4. Oktober. Das ist nämlich so, dass die Uni Ulm da einen neuen Platz einweiht nach einem in Theresienstadt ermordeten Wissenschaftler Hans Hirschfeld. Und dieser Platz auf dem Campus, da wird es eine Stele geben, die an Hans Hirschfeld erinnert. Aber es gibt auch eine Ausstellung, die im Foyer der Uni gezeigt wird, die aber Mitte November auch in die Gedenkstätte runterwandert. Und wir wollen da eine Aktionswoche dann Mitte November machen, mit der Uni gemeinsam.
Okay.
Und mit Studierenden, die sich dann in die Ausstellung einarbeiten. Die kommen ja jetzt im Oktober das erste Mal in Präsenz wieder an die Uni zurück. Und die sollen dann, können dann sozusagen für die Ulmer Bürgerinnen und Bürger in der Gedenkstätte als Multiplikatoren auch das Leben von Hans Hirschfeld dann weitertragen, Informationen dazu geben. Es gibt aber auch ein Podiumsgespräch, einen Vortrag mit dem Ausstellungskurator. Das ist eine Sache. Dann will ich einfach alle, die Lust haben, wieder den Ort zu besuchen, einladen zu offenen Sonntagsführungen um 14.30 Uhr. Wer Lust hat auf einen literarischen Kammermusikabend, der kann am 7. Oktober in die Gedenkstätte kommen. Da haben wir ein besonderes Programm des Ensembles Opus 45. Das heißt, den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen. Und das ist ein Programm, das Menschen des Widerstands gewidmet ist.
Okay.
Für Ulmer Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören. Es gibt eine regionale Lehrerfortbildung am 20. Oktober. Und wir planen auch eine Filmvorführung eben zu einem ganz bestimmten Opfer von NS-Zwangssterilisation zusammen mit der Lichtburg. Das sind mal so die nächsten Veranstaltungen im Oktober und November.
Wie ist der Film dann so aufgebaut? Ist es wirklich wie eine Dokumentation oder ist es,
also es
spielfilmmäßig?
Eine poetische, würde ich jetzt sagen, Spurensuche an einen ganz besonderen Menschen, der nach der Verfolgung auch in so einer Art Einsiedelei geflohen ist, so verletzt war. Und der Regisseur Kai Ehlers kommt auch zur Vorführung und hat auch so eine Art Online-Archiv zu seinem Film und zu dieser Person gemacht. Also das ist auch eine spannende Geschichte.
Ja, es klingt auf jeden Fall super spannend. Genau. Jetzt ist es ja nicht mehr lang, dann finden die Bundestagswahlen statt. Und was erhoffen Sie sich von den Wahlen bzw. der Politik?
Also ganz grundsätzlich ist es so, dass wir von allen Parteien Unterstützung brauchen als Lern- und Bildungsorte, dass wir gemeinsam diese Stärkung der Demokratie durch historische Wissensvermittlung, dass wir dafür eine gute Grundlage haben und ein breites Netzwerk bilden können.
Ja, wie sieht es da so mit der Förderung aus? Also Sie haben ja schon gesagt, von der Stadt werden Sie gefördert. Wie sieht es vom Bund aus? Und was müsste da vielleicht auch dringend umgesetzt werden?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir eine institutionelle Unterstützung von Land und Kommune bekommen. Vom Bund werden nur die großen KZ-Gedenkstätten von nationaler Bedeutung wie Dachau oder Buchenwald oder so gefördert. Allerdings gibt es die Projektförderung, wo das Dokumentationszentrum Oberkuhberg auch schon immer mal mitgefördert wurde, weil es eben so besondere Projekte gemacht hat. Da beobachten wir schon den Trend und nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen Bundesländern, dass diese kleineren und mittleren Gedenkstätten, zu denen wir auch gehören, immer mehr Schwierigkeiten bekommen, diese Projektförderung. Das ist auch eine konkrete Forderung an den Bund sozusagen, da auch mehr für die dezentrale Gedenkstättenlandschaft zu tun.
Auf jeden Fall. Ist ja auch wichtig, dass die weiter existieren. Einfach. Genau. Sie haben ja auch super viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Kann da eigentlich grundsätzlich jeder Teil des DZOK werden oder zumindest mal reinschnuppern?
Ja, und das freut mich auch. Das war ja auch in Corona extrem schwierig. Da hatten wir auch eine wirkliche Pause. Es war tatsächlich so, dass wir Hauptamtlichen ins Homeoffice gegangen sind und die ehrenamtliche Mitarbeiter erstmal ruhen musste. Wir haben dann allerdings einen digitalen Stammtisch gemacht, einmal im Monat, sodass wir irgendwie den Kontakt halten konnten. Und es gibt jetzt schon so einen Generationenwechsel auch, dass manche nach den 18 Monaten, ich meine, das haben wir wahrscheinlich alle erfahren, dass es auch erstmal eine Scheu gibt, wieder so ins Leben zurückzukommen.
Ja, klar.
Und das ging den älteren Mitarbeiterinnen natürlich auch so. Es gibt aber neue, die sich jetzt auch wieder neu gemeldet haben. Und grundsätzlich kann jeder und jede, die Interesse hat an der kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, sich melden. Wir treffen uns dann und überlegen gemeinsam, wo sind denn Arbeitsschwerpunkte, wo sind Möglichkeiten. Das ist ja nicht nur in der Gedenkstätte selbst, sondern auch, wir haben ja viele andere Arbeitsfelder und schauen dann gemeinsam, was macht Sinn, was macht Spaß und oder wo liegen irgendwie sozusagen die Interessen. Und herzliche Einladung dazu, aber auch Mitglied bei uns im Verein zu werden, das ist ja auch wichtig.
Ab wann kann man da kommen? Ab welchem Alter beispielsweise?
Also ab 16.
Okay, super. Also das ist eine Einladung quasi an alle, auch die Jüngeren, da mal vorbeizuschauen. Ihr habt es gehört. Genau, dann wären wir auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Dr. Wenge.